Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Unsere Reihe Im Gespräch widmet sich heute mit Erich Siedler und Shirin Kododadian dem Spielplan des Deutschen Theaters für die kommende Saison, bei einem Ausblick auf Stücke und Projekte und das gemeinsame Leitmotiv Fröhliche Utopie.
Shirin, Erich, ihr habt euch für eure letzte gemeinsame Spielzeit auf eine fröhliche Utopie verständigt. Das klingt nach einer Aufforderung zu einem lustvollen, kämpferischen, wütenden, schmerzhaften, leidenschaftlichen Aus- und Aufbruch. Also unabhängig von den überfordernden Verhältnissen. Also die Ansage, sich nicht vereinnahmen zu lassen, sondern jetzt erst recht.
Je düsterer die Wirklichkeit, umso kräftiger und fröhlicher muss die Utopie doch sein.
Wenn die Utopie jetzt quasi schon den Charakter einer Überlebensstrategie hat, dann klingt das ja erstmal nicht gerade optimistisch.
Ich würde es jetzt nicht grundsätzlich als etwas Negatives oder Pessimistisches ansehen, weil Überlebensstrategien müssen wir immer haben und überall. Ich glaube, das gehört so zum täglichen Leben dazu.
Nicht eine Reaktion auf die Verhältnisse, sondern Teil der Verhältnisse.
Als Theaterschaffende können wir uns ja die Wirklichkeit nicht aussuchen, sondern wir beschreiben die, die wir erleben, erkennen, die wir beobachten und beschreiben. Und daraus erwächst dann eine Form des theatralischen Ausdrucks. Wenn das Widerstand ist, wäre es vielleicht in deiner Rezeption Widerstand. Aber ich glaube, es ist einfach eine Verarbeitung oder eine Reaktion.
Die Verhältnisse mal anders zu denken.
Andere Verhältnisse zu denken. Also die Utopie geht ja schon darüber hinaus, an der Wirklichkeit rum zu funktionieren bzw. zu basteln. Das ist ja schon ein neuer Entwurf eines Daseins oder einer.
So gesehen ist ja auch die Bühne ein utopischer Ort.
Denke, ja.
Ja, und öffnet eben immer den Raum für etwas, was vielleicht wir uns verbieten zu denken, weil wir pragmatisch sind, was wir durch einen Perspektivwechsel überhaupt erahnen können, dass da wieder was möglich ist. Also das würde ich unbedingt auch so beschreiben, wie Erich das beschrieben hat, dass das doch unser Lebenselixier überhaupt ist. Also die Geschichte, die uns erzählt wird über die Möglichkeit, alles ganz anders zu machen und uns dadurch auch zu verwandeln. Und das finde ich das Aufregende auch daran. Also sowieso am Theater, an dem, was wir täglich tun.
Im Programmheft gibt es ja einen Dialog zwischen euch beiden anstelle eines klassischen Vorwortes, wo auch immer wieder die Frage anklingt, was vermag Theater alles? Was kann es alles bewirken? Was die Realität angeht, die Reflexion, auch was das Miteinander angeht. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt auch in der Frage fröhliche Utopie. Das, was auf der Bühne zu sehen ist, entwirft Utopien oder versucht diesen Entwurf in unterschiedlichsten Konstellationen zu bespiegeln. Markiert das auch so die Stücke, auf die ihr euch verständigt habt? Immer zu sagen, wir können was bewirken, Beispiel die Figuren jetzt in dem Stück, auch wenn das vielleicht nur kleine Veränderungen sind. All das zieht andere, bessere, vielleicht sogar utopische Verhältnisse, die wir uns wünschen und an denen wir eigentlich ein Leben lang knabbern.
Es geht auch um die gedankliche Bewegung. Ich glaube, es geht darum, dort in Bewegung zu bleiben und genau anzugucken, ist das, was erzählt wird, ein Entwurf, der festgeschrieben werden muss, oder ist auch das wieder einer, der einen Raum öffnet?
Eine Option, eine Möglichkeit, das mal weiterzudenken. Was ihr auch anspricht in eurem Gespräch, die Aufforderung, den anderen, den Gegenüber mitzudenken. Also wieder die Ansage für das Gespräch, das Zuhören, die Empathie, das, was aktuell ja völlig verwahrlost, den Dialog.
Ja, ich glaube, das ist so eine tiefe Überzeugung, die wir teilen, dass wir die Freiheit, die wir anstreben, eigentlich nur im Beziehungs- und im sozialen Leben erleben können. Ja, Freiheit ist ein Begriff, der ist sehr stark konnotiert, natürlich erstmal mit der Freiheit, selbstbestimmt leben zu können etc. Aber darüber hinaus geht eine Freiheit vielmehr in die Richtung, sich im sozialen Gefüge und Geflecht aufgehoben zu fühlen und dadurch einen Raum zu bekommen, von dem man vorher nicht wusste, dass es den gibt. Ich glaube, wir sind so stark beeinflusst im Moment von der Entwicklung von KI und KI wird so stark gepusht als Gegenüber von Menschen, dass die Botschaft, einmal mehr zusammenzukommen, um gemeinsam etwas zu erleben, an Bedeutung gewinnt. An Bedeutung gewinnt, weil es ein soziales Geflecht ist, was sich, wie wir wissen, an einem Anlass, wie zum Beispiel einem, selbst an einem ganz kurzen Anlass wie einem Theaterabend, als Gemeinschaft weiterentwickelt. Ein Ensemble ist quasi wie das Modell davon. Ein Ensemble, wenn sie gut zusammenarbeiten, die Schauspielerinnen und Schauspieler, können die sich entwickeln. Durch gegenseitige Reibung, Unterstützung etc. Und das ist doch das, was in der Gesellschaft genauso stattfindet. Wir können uns gegenseitig Räume geben, in denen wir uns entwickeln können. Und ich glaube, das ist einfach die Botschaft, die wir haben in einer Zeit, in der es immer mehr Bedürfnisse gibt, die einfach instrumentalisiert einem Gerät übergeben, einer künstlichen Intelligenz, also einem Datensatz übergeben werden. Und das mag im ersten Moment ergiebig sein, aber ich glaube, das führt zu einem Kreislauf und nicht zu einer Spirale.
Es nimmt auch die Form einer mentalen Verwahrlosung an, weil berührt werden, sich berühren lassen, andere berührbar machen oder sich als berührbar empfinden, im unmittelbaren Miteinander erlebbar ist und erlebbar sein sollte und nicht via Algorithmen. Von daher ist das Theater eigentlich der Ort, diese KI-Monstrositäten auch zu kontern, ihnen ständig zu widersprechen.
Ne? Irgendwann werden die Menschen das begreifen. Irgendwann werden die checken, die KI ist das, was wir selber im Netz hinterlassen, produziert, fabuliert haben. Das kommt alles wieder auf uns zu. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Und dann wird die große Sehnsucht nach Theater ausbrechen.
Ja, es ist doch toll.
Die Säle werden voll.
Ja, das größte Glück ist doch auch, dass ich in einem Theaterabend sitze und meine Nachbarin völlig andere Geschichte erlebt.
Ja, ja.
Und eine völlig andere Reaktion auf das Geschehen auf der Bühne hat und mich darüber auch nochmal verstört, berührt, auch zum Lachen anstiftet, obwohl ich eigentlich vorher gedacht habe, na, weiß ich jetzt gar nicht, worin die Komik hier liegt. Ja? Und das ist doch eine so starke Bindung, die wir im Zuschauerinnenraum entwickeln im Verhältnis zu dem, was das Ensemble auf der Bühne erlebt.
Also es macht was mit dir, es macht was mit ihr, mit euch zusammen, es macht was mit dem Ensemble und es, das ja darin auch berührt wird. Was ich da unten alles an Reaktionen zusammenbraut.
Ich meine, das ist ja genau das, was die Leute erleben in Hockey. Sie sehen sich als Partner im Spiel und das Ensemble, die Musik und die Zuschauer peitschen sich zur Party hoch. Sehr schön, wenn es gelingt, wunderbar. Man muss ja nicht immer die Welt neu konstruieren. Man kann ja auch einfach mal sagen, wir feiern miteinander. Ganz abgesehen davon, dass der Stoff ein bisschen mehr hergibt, als jetzt nur feiern. Aber de facto kann man sagen, die Leute kommen glücklich da raus. Ja, da ist was gelungen.
Der Abend macht was mit einem. In jedem Fall. Manche bringt er zum Nachdenken, andere schwärmen in die Grünanlagen aus. Der dritte fühlt sich berauscht. Der vierte kommt ins Grübeln. Aber es ist Bewegung in den erstarrenden Gemütern. Das ist das Bund, mit dem man wuchern kann und auch sagen, ja,
seit Jahren.
Die fröhliche Utopie beginnt mit einem sehr reflektierenden Abend, wo es darum geht, welche Erfahrungswerte aus der Geschichte, die in unserer Gegenwart noch virulent sind, müssen wir einfach im Auge behalten, wenn wir den Status quo betrachten. Dieser Gang durch die Göttinger Nazi-Geschichte, die 50 letzten Jüdinnen und Juden in einen Stationenweg einzubinden, abgeholt, zum Bahnhof gekachelt und das Ende ist Auschwitz, um das festzumachen an einer Figur und den Reaktionen.
Das ist ja tatsächlich ein Thema, was durch das Erscheinen des digitalen Gedenkbuchs, ne, und der Möglichkeit, also den einzelnen Geschichten nochmal anders zu folgen, ganz im Kern der Stadtgesellschaft oder auch des Selbstverständnisses verankert ist. Und da ergibt sich dann, wenn wir doch immer danach suchen, wo sind die Geschichten im Hier und Jetzt verankert und auch in dieser Stadt verankert, der Blick sehr schnell hin auf all diese Orte, die so aufgeladen sind. Und das erlebbar zu machen, ist eigentlich eine Art von, wir schaffen eine kleine Bühne im Stadtraum, in den ganz privaten Kontexten.
Eine Geschichte, die uns in dem Moment berührt, wo wir mit ihr ins Gespräch kommen. Unabhängig von Gedenksteinen, Feierlichkeiten und jährlichen Zeremonien.
Und dass diese Geschichte uns bei unserem täglichen Gang durch viele Straßen vielleicht alle begleitet. Und das wieder hörbar zu machen, was da um uns herum mitrauscht, ja, und wie die Geschichte dann fortwirkt, ist der Versuch jetzt. Und das finden wir sehr aufregend, weil das auch nochmal sinnlich natürlich ein ganz anderer Zugang ist. Durch die Öffnung des Raumes, dadurch, dass meine Fantasie das Bildnerische ergänzt und auch den städtischen Raum anders in den Blick nimmt, wenn mir die Zeit anders erzählt wird, in der ich mich bewege. Und deshalb ist da wirklich ein tolles Projekt entstanden, also mit dem Audio Walk, der es eröffnet und dann nachher zusammengeführt wird an einem sehr besonderen Ort, ja, hier auch in dieser Stadt.
Du sprichst aber auch etwas an, was auch in dem Programmheft in eurem Gespräch anklingt, das Unerhörte hörbar machen, das Unsichtbare sichtbar machen. Diese Echoräume, die sinnlich erfahrbar zu machen.
Ja, das ist ein Thema, was dich, Erich, ja immer begleitet hat, dass der Resonanzraum im Mittelpunkt steht unseres Tuns.
Ja, die Fähigkeit zuzuhören, hineinzuhören.
Ja, und in die Stadt hineinzutragen, also die Stadt als einen Resonanzraum zu verstehen. Weil in dem Moment, wo ich quasi so einen Gedankengang mache über die Frage, wie es den Menschen ergangen ist, vom Albaniplatz zum Bahnhof zu gehen, quasi zum letzten Mal, vielleicht haben sie das so nicht gewusst, aber de facto ist es ja so, dass sie nach Auschwitz transportiert wurden, bedeutet ja, dass das der gleiche Stadtraum ist wie 1942. Der Stadtraum hat sich vielleicht ein bisschen verändert, aber es ist der gleiche Raum. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, auch immer wieder neben der Tatsache, dass die Geschichte ein Zeitstrahl ist, die Geschichte als einen Raum zu verstehen, der immer da ist.
Du stehst ja mit deiner Inszenierung eines Stückes von Rebecca Kricheldorf mit dem wunderbaren Titel Welcome to Schöni, Please Get the Fuck Out, an deiner Eröffnungspremiere an. Homo Empathicus war ja eine fröhliche Utopie. Mhm. Wie ist das, wenn sich alle verständigen, das soziale Klima stimmt, die Verhältnisse scheinbar harmonisch sind, zumindest so aussehen, obwohl es da auch kracht und schäbert. Und jetzt ist der Übergang zu einem touristisch erfolgreichen, attraktiven, völlig überlaufenden Fischerdorf, wo jetzt die Frage des Widerstands, die Rückkehr zu einer möglichen Utopie eines friedlichen, dörflichen Miteinanders angesagt ist. War das eine Idee von Rebecca oder habt ihr euch darüber verständigt, was jetzt ein Thema sein könnte?
Rebecca schreibt über das, was sie umtreibt.
Und das hat dich gelockt in dem Fall?
Ich schätze die Autorin so, dass es mir nicht darum geht, dass sie irgendwas Konventionables bastelt für mich oder irgendetwas herstellt, wo ich dann sage, ja, das finde ich jetzt so in Ordnung. Sondern das ist eine Autorin, die so verdient, die hat so viel gemacht, dass du mal sagen kannst, was die raushaut, ist erstmal ernst zu nehmen. Ich fand das sehr interessant, dieses Overtourism-Thema aufzunehmen, weil sich die Zivilisation in so vielen Punkten widerspiegelt in diesem Problem. Also gerade hier die westliche Zivilisation. Der Tourismus ist ein Kulminationspunkt. Und der Overtourism macht diese Probleme, macht diese auch teilweise Perversion, wie wir sie erleben, sichtbar. Auch komplette Widersprüchlichkeit, weil Reisen immer mit Freiheit verbunden ist. Ich meine, ganzes Regime 89 ist gestürzt, weil die Menschen reisen wollten. Zu Recht. Weil es offensichtlich etwas ist, was uns als Menschen umtreibt und beschäftigt. Und auf der anderen Seite wird das industriell genutzt, dass sich das Reisen vom ursprünglichen Gedanken völlig entfernt hat. Sondern das ist einfach ein Bedürfnisbefriedigungsapparat geworden, in dem sich viele Leute eingeklinkt haben, gut verdient haben, aber der so hoch läuft, dass es einfach viele Menschen gibt, die da nicht den Sinneszusammenhang nicht mehr wahrnehmen wollen.
Also die Idee des Reisens, des Begegnen von neuem Unbekannten, dem Erforschen von wie auch immer gearbeiteter Terra Incognita, das
geht er damit komplett verloren oder wird bis zum letzten Punkt merkantilisiert, ja.
Ja, das geht eben nicht abzusichern, das ist nicht einzugrenzen, das ist nicht zu versichern. Das funktioniert nicht. Wenn es diese Qualität des Entdeckens will, heißt das immer, wir springen. Das heißt immer, wir springen hin ins Unbekannte. Und das wird da auf eine, finde ich, unglaublich treffende Art und Weise verhandelt. Genau die Frage danach.
So ein Phänomen ist ja quasi der Kreuzfahrttourismus. Das ist ja nochmal ein Teil des Overtourism, der noch ganz spezifisch extrem stark gewachsen ist in letzter Zeit und der die Perversion noch stärker vorführt, dass die Leute quasi Seefahrer sein wollen. Das ist aber alles versichert. Sie wollen auf die Insel Mykonos gehen, sie haben schon gegessen. Fritten haben sie schon gegessen auf dem Tanker. Also es wird hier mit Sehnsüchten gespielt und wie ich finde, nicht mit lauteren Mitteln.
Es gibt eine ganze Reihe von Inszenierungen, die sich eben mit der Frage des aktiven Widerstandes beschäftigen. Und du, Shirin, hast da auch ein Projekt im Blick.
Ja, es ist eigentlich ein Text, Paris danach, der etwas darüber erzählt, dass die Auseinandersetzung mit dem, was passiert und dass das Sprechen darüber, dass der Dialog immer die Möglichkeit bietet, auch da wieder Hoffnung zu schöpfen, auch neue DialogpartnerInnen zu finden und dass wir uns nicht unterkriegen lassen, also von dem, was versucht, uns alles abzusprechen, woran wir glauben, nämlich an ein offenes, bewegtes Miteinander. Wir glauben daran, dass wir immer noch in der Lage sind, unsere Welt gemeinsam zu gestalten. Und daran ist diese Folge von Attentaten ja eine ganz klare Absage. Es ist auch die Absage an Werte, die unsere Gesellschaft begründen, an jegliche Arten demokratischen und gleichberechtigten Miteinanders. Also so eine Form von Solidarität, die auch ein gemeinsamer Konzertbesuch bedeutet, genauso wie ein gemeinsamer Theaterbesuch, nämlich dass wir uns auf eben das verständigen, dass wir gemeinsam versuchen, eine Geschichte zu erleben, gemeinsam feiern gehen, der ist genau das, was attackiert wird. Und dagegen wehren sich all diese Stimmen, die Rangoudet versammelt in diesem Text.
Ihr habt ja eine Frau des Widerstandes im Porträt auf der Bühne. Annette, ein Heldenepos, nennt sich das Stück. Was auch die Ansage impliziert, Widerstand hört nicht auf. Nach dem Widerstand gegen den NS-Terror in Frankreich widmet sich diese Frau dem Widerstand gegen die unsägliche Algerien-Okkupation der französischen Regierung.
Ich glaube, dass Anne Weber in diesem Heldinnen-Epos Begriff Widerstand nochmal viel größer greift. Also viel weniger konkret. Anne Beaumoir steht eigentlich dafür, dass sie sagt, lebendig bin ich nur da, wo ich merke, ich kann was verändern. Und das, finde ich, ist ein so kraft- und lustvoller Kern, der in dieser Geschichte steckt. Das ist wirklich toll. Eben auch noch in einer Form, die überraschend ist. Es ist eben ein Heldinnen-Epos, was durchaus lyrisch ist und gleichzeitig in die Geschichte geht. Also es ist wirklich ein sprachliches Wunderwerk ja auch. Und das macht eben auch nochmal so einen neuen Blick auf das Thema fröhliche Utopie auf, nämlich den Blick auch zu schärfen auf das, was wir sagen und wie wir miteinander kommunizieren. Also Dialog, ja, von dem sprechen wir immer, aber wie gestalten wir den eigentlich?
Ja, wo du das Moment der poetischen Kraft ansprichst, was das auch in dem genau. Moment macht. Es gibt eine ganze Reihe von Produktionen, die so das Lebensvermögen, die Visionen und auch die Widerstandskräfte gegen das Unbehagen in ganz persönliche, familiäre Konstellationen einbetten. Sind das denn quasi so die Nahaufnahmen? Weil Widerstand beginnt so im unmittelbaren Umfeld. Irgendwas behagt mir nicht. Sind das familiäre Altlasten, Verhältnisse zu Freunden und Begegnungen? Ist das so der Raum, in dem sich diese Stücke dann entwickeln?
Erich, wie siehst du es? Aber für mich ist immer der erste Raum, den ich mir erobern muss, ist der familiäre. Und auch der erste Raum, aus dem ich ausbrechen will und den ich umgestalten will. Also das ist ja das, was wir am Anfang wahrnehmen.
Sozialisation ist ja quasi eine Entwicklung aus dem familiären Zusammenhang, in dem ich im Grunde genommen die Probleme kennenlerne, den Umgang erlerne oder versuche, um dann dieses Wissen quasi in den großen Zusammenhang zu tragen. Also insofern bleibt ja die Familie immer ein Referenzpunkt.
Das können die Eltern sein, aber eben auch die Geschwister.
Das kann sein, was immer.
Die Freunde.
Das ist quasi einfach die Frage, mit wem wächst du auf? Oder was ist in deinem Umfeld quasi, welche bestimmten Personen sind da?
Mutter und Tochter versuche, sich in irgendeiner Form zu verständigen zwischen Freunden, Geschwistern, zwischen Nachbarn, die Sehnsucht nach irgendwas Spürbarem, einer Begegnung, irgendwann lernen auszusprechen. Es sind ja eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren, die hier zum ersten Mal gespielt werden.
Kann man so sagen? Findest du, das ist jetzt ein Alleinstellungsmerkmal?
Also es sind halt sehr viele erste Begegnungen.
Ja.
Wo der eine oder andere sich fragt, wo bleiben meine Lieblingsautorinnen und Autoren?
Aber klar ist es doch drin.
Wobei im Gesamtspielplan sind ja sehr viele Gegenwartsstimmen.
Ja, aber das sind sie. Und wir sind ja gerade auch im Zentrum mit den Brüdern Löwenherz, also im Zentrum der Spielzeit, ne, mit den Brüdern Löwenherz, mit so einem Stoff wie Pinocchio. Ganz am Ursprung des Geschichtenerzählens eigentlich.
Aber dass man mal neugierig wird auf Stimmen, die man vorher vielleicht noch nicht vernommen hat, wenn man nicht gerade unterwegs ist in Sachen Theater.
Für mich ist es nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal dieses Spielplans.
Naja, aber das finde ich ist eine Fortführung eigentlich dessen, was deine gesamte Intendanz ja auszeichnet, Erich. Das war ja immer schon so, also der Fokus auf die Zeitgenossenschaft und eben auch die Frage danach, also welche Stimme.
Was zugenommen hat, ist glaube ich die Literatur.
Also ja, das ist heute, ja, es kann
wir
sein.
Haben heute mehr Literatur. Aber wir haben ja mit der Zeit dann auch angefangen mit Literatur. Wir hielten ja lange an Stücken fest. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Und ich glaube, das Theater nimmt so vieles auf und so vieles mit. Also,
wer wollte da überhaupt einen Überblick haben, was gerade?
Ja, also, kommt ja noch dazu.
Mhm. Seid ihr im Team mit eurer Dramaturgin, Dramaturgen, die ja auch Ausschau halten nach dem, was euch im Team anspricht und was dann entsprechend auch das Publikum anspricht.
Ja, und du hast auch so einen großen, alten, gewichtigen Stoff wie die Sturmhöhe, ne? Also der ja per se ja auch als Prosatext schon irre theatral ist.
Ja, das stimmt.
Und fast schreit. Also,
also so expressiv.
Ja, ja, genau. Und das ist eine Kraft, also die Dramatik unbedingt auf die Bühne gehört.
Es gibt ja ein Projekt, Sanatorium, zur Gänsehaut, eine Entfaltung. Was verbirgt sich hinter diesem Schauplatz, der ja nun nichts mit Thomas Mann und ja, wohlhabenden, migränelastigen Großbürgern zu tun hat?
Der Zauberberg fällt nicht weit vom Stamm, ich sag's dir.
Ja, und ist in dem Fall ein sehr tiefer, sehr schwarzer See.
Ja, und der Autor, von dem werden wir auch noch hören. Vielleicht kriegt er nicht einen Nobelpreis oder so, aber der Ferdinand Schmalz ist ja schon ein spannender Autor und ist ja auch schon ein bisschen länger unterwegs.
Ist ja auch eine Variante von Utopie im ironisch-satirisch-garstigen Sinne von der ewig schönen, faltenfreien Jugend. Ne?
Ja, die Jugend ist ja faltenfrei.
Ja, und der ewig falten.
Eben.
Also, inwiefern ist sie konservierbar?
Gute Frage.
Ist ja allein schon der Name einer der Protagonistinnen, Krautwurm Bouillon, und tatsächlich beispielhaft für das, was wir so veranstalten mit uns.
Ich würde das gerne in Beziehung setzen mit Age is a Feeling, mit einem Porträt über, wie sieht es aus, so mit 25 wird fröhlich gefeiert und wie geht es dann weiter und am Ende ist Schluss mit lustig und welche Momente haften noch? Wie habe ich gelebt? War das alles Blödsinn? Bin ich da irgendwelchen Unfug hinterhergerannt oder gab es wirklich Momente?
Ja,
und dass das Publikum dann da irgendwie, das interessiert mich.
Ja, und wo bin ich falsch abgebogen? Ne? Also die Frage stellen wir uns da zusammen und das ist natürlich ein unglaublicher Coup dieser Autorin, dass sie mich darüber entscheiden lässt, wie vielleicht das Beste aller Leben zu leben wäre. Und in welche Sackgassen wir dann laufen, kann sehr amüsant und schmerzlich zugleich sein.
Auch wieder dieses Element des Was-wäre-wenn. Vorstellbar ist es ja. Als Theateransage, so, wir gucken jetzt mal, wo es da lang geht. Ja, falsch abgebogen. Ist ja das Paar, das mit Google Maps durch die Pampa reist und dann bei Dracula auf dem Schloss landet.
Das musste ja auch erstmal passieren. Ne?
Also Google Maps ist ja so hundertprozentig zuverlässig auch nicht, trotz aller Kartierungen von oben. Wobei der Autor ja noch eine kleine Überraschung hat. Die Blutvorräte für Dracula ja scheinbar auch nicht mehr die allerbesten sind. Und dann er da einen besonderen Vorrat hat, der ja dann auch zum Politikum aufmacht. Über Terroristen und Diktatoren, die scheinbar so unverwüstlich sind, dass sie nicht mehr anständig vergammeln.
Kann man so sagen, ja.
Ist das dann eher so ein Rusiker, so ein Showroom?
Das ist das lustvolle Spiel mit deinem Genre. Und Vampirismus hat ja durchaus eine Tradition. Also Vampirismus ist ja etwas, was die Menschheit immer beschäftigt hat. Das ist ja uralt. Der Begriff quasi des Blutsaugens, des Aussaugens, des oder der anderen, das ist ja für uns quasi schon so wie eine Hausnummer oder ein gängiger Begriff. Und dass ein Autor, der eine Komödie schreiben will, sich an diesem Bild abarbeitet, das kann ich gut nachvollziehen. Da ist viel zu holen, weil wir natürlich eine Vorstellung haben von Dracula, die etwas mit furchteinflößend und gefährlich und sexuell attraktiv etc. und so weiter bedeutet. Und dieser Dracula da hat aber die besten Tage schon gesehen. Er ist ja auch schon 750 Jahre alt.
Er sorgt sich halt um seine solide Ernährung.
Ja, du, mit dem Blut ist das halt so eine Sache. Da bleiben dann Medikamentenreste, Drogenreste bleiben da erhalten in dem Blut. Perspektivisch nicht mehr so interessant.
Die Blutsauger vermehren sich ja auch im berühmt-berüchtigten Spätkapitalismus. So gesehen gibt es da immer nette Bezüge zur Gegenwart.
Das Thema wird bleiben in der Politik, in der Gesellschaft.
Staubfrau, ein Porträt von drei Frauen, von drei Generationen und was sich an Zumutung, an Verletzung überträgt und wie auch immer Widerstandsreserven neu aufflammen und letztendlich ein Lebensversuch, eine Lebensvision immer wieder zustande kommt.
Das Bild, was trägt, ist, glaube ich, der Fluss. Und das ist einerseits der Fluss der Geschichte, der Fluss der Fortschreibung bestimmter Themen innerhalb einer Familie. Bin ich tatsächlich dazu aufgerufen, mein Leben im Sinne meiner Herkunft zu leben? Was ist es, was ich mitnehme eigentlich? Kann ich das verändern? Und da finde ich das wahnsinnig toll, was die Autorin macht, also über das Bild des Flusses, an dem all diese Ungeheuerlichkeiten, die hochkommen, erzählt werden. Womit werden sie weggespült und wie versucht man sie auch ganz schnell wieder zu ertränken?
Und wie überlebt man dabei?
Das ist ein sehr kräftiger Text, finde ich, für drei SpielerInnen und eine große poetische Kraft auch darin.
Es gibt noch eine, wie auch immer, komödiantische, vielleicht auch ironische, vielleicht auch visionäre, dramatische Anmerkung, die Katze Eleonore.
Wir leben im
Wäre das eine Vision? So, ich mutiere jetzt zur Katze, dann habe ich es leicht und locker, alles andere soll mir egal sein.
Die statistische Anzahl von Katzenvideos lässt ja tief blicken. Offensichtlich gibt es da eine große Sehnsucht, eine Katze zu sein, zu werden oder mit einer Katze zu interagieren, oder?
Also die Tierfreunde und Freundinnen werden nicht weniger, im Gegensatz zu den Menschenfreunden und Freundinnen.
Das stimmt, ja.
Letzte Sätze. Es ist ja keine Abschiedssaison in dem Sinne, sondern es ist ein Übergang, ein zweistimmiger.
Ja, kann man so sehen, ja. Und das ist auch sinnvoll, weil es ist blödsinnig, auf einen Zeitpunkt komplett auszutreten und es ist, finde ich, ganz schön überfordernd, an einem Zeitpunkt einzutreten. Von daher, finde ich, haben wir ein gutes System kreiert. Und ich sehe, da bin ich auch sehr positiv gestimmt über das Gelingen dieses Experiments.
Ihr habt euch ja, Shirin, bevor du hier angefangen hast, auch darüber verständigt, was eine gemeinsame Theatervision ist und sein könnte, welche Ansprüche ihr habt, welche Interessen und Anliegen, wie ihr ins Gespräch kommt, was euch verbindet, wo ihr euch auch widersprecht und wie das Ganze produktiv in Bewegung bleibt. Und das ist quasi jetzt in der letzten Saison nochmal eine Fortsetzung des Ganzen.
Ja, unbedingt. die auch einen Ausblick hat und einen Rückblick gleichermaßen. Mhm. Und das kommt in dieser letzten Premiere auf der großen Bühne auch zum Tragen. Die letzten Sätze sind gleichzeitig erste Sätze, also die zu einem neuen, gemeinsam klingenden Text zusammengefasst werden von Philipp Löhle. Und das macht alleine in der Vorbereitung schon großen Spaß.
Das ist eine lustige Idee. Ja. Philipp, so wie ich ihn kenne, hat er da schon sich überlegt, was er machen will. Und ich glaube, die Ausgangslage ist gut. Was jetzt so das gemeinsame Vereinbaren auf die Frage, wie man quasi ein Haus leiten will, wenn man das zusammen macht, also jetzt einen künstlerischen Bereich leiten, wie wir jetzt zusammen machen, Shirin und ich, das hängt einerseits zusammen von der Arbeit, weil in der Arbeit sehr viel zu sehen ist und man sich natürlich quasi auch übereinstimmt in der Frage, was brennt, was müssen wir erzählen, was kann, was muss Theater wollen können. Und auf der anderen Seite ist es wie immer und überall auch eine Frage, wie man in die Welt blickt und dann wie man sich auch versteht, also wie man das quasi auch nachvollziehen und nacherleben kann, was der andere denkt. Ich glaube, das sind einfach so Parameter, die sind nicht berechenbar, die müssen dann einfach stimmen. Und das war auch völlig klar, dass wenn wir zusammenarbeiten, dass erst die Zeit zeigen wird, das gut ist, ob du uns das gegenseitig weiterbringt. Ja. Ja? Und im besten Falle tut es das eben. Und insofern ist das für mich ein sehr, sehr gelungener Schritt, den wir gemacht haben. Weil bereichernd ist für mich als Person, es ist bereichernd für das Haus. Und ich glaube, dass eben so bei so einer schwierigen Phase wie dem Übergang des Theaters von einem zum anderen, gibt es einfach der Vernunft folgend bessere Szenarien und weniger gute.
Das gute Szenario, was wir vor Augen haben und was wir leben im Moment, ist wirklich ja geprägt. Also durch einen fortwährenden und fortdauernden Dialog.
Ja.
Ja. Also das alles wieder im Gespräch so nochmal zu reflektieren, dass daraus ein drittes, viertes, fünftes entsteht und nicht zwei Einzelmeinungen. Und das ist ein absolutes Geschenk.
Ja,
das finde ich. Dass das gemeinsame Credo in der Zukunft nochmal anders Gestalt annehmen wird. Was du 2014 Sinn hattest, wie sich das entwickelt hat, wie es auch behindert wurde. Meistens aus finanziellen Motiven, also welche Einschränkungen der Kulturpolitik.
Man darf es auch nicht überschätzen, das gehört immer dazu beim Theater. Ne? Das finanzielle Motiv ist immer da. Allerdings darf es nicht existenzbedrohend sein und nicht Stellen gefährden, was es jetzt im Moment tut.
Eben,
das war aber vor 14 Jahren noch nicht so.
Aber nichtsdestotrotz, deine Vision von dem, was hier möglich ist als
Ort,
als demokratischer Ort der Verständigung, egal dafür, dagegen, damit, aber dieses gemeinschaftliche Haus in dieser Stadt, dass diese Atmosphäre, die ist, mit der du hier angefangen hast, Shirin, sich jetzt weiterentwickelt.
Mhm. Ja.
Unbedingt,
ja. Ja, absolut. Darauf freuen wir uns sehr.